ARD.
Alle Folgen von I Will Survive findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Hans Jäger läuft durch New York. Sein Ziel, das Sloan Kettering Center. Vor einem Jahr ist Hans von München nach Amerika geflogen mit einem Stipendium der deutschen Krebsforschung. Und weil Hans richtig gut ist in seinem Job, soll er seine Forschung jetzt in New York weiterführen. Er geht durch die Eingangstür des Centers, hoch zur Station. Er freut sich, das Team kennenzulernen und die Patientin. Aber erstmal erwartet ihn ein kleiner Schock.
Und da war, gleich am ersten Tag, als ich in dieser Klinik war, da war zu sehen, dass es junge, schwerkranke Männer mit Hautausschlägen und oder schwersten Lungenentzündungen gab, wo die Ärzte offenbar keine Möglichkeiten hatten, denen sinnvoll zu helfen.
Alles junge Männer, alle mit ähnlichen Symptomen.
Verwirrt, unruhig, haben Demenzerscheinungen und waren in einer Klinik, die eigentlich auf alte, reiche Patienten ausgerichtet war, mit ihrer Homosexualität, mit ihrem Crossdressing, mit ihrer teilweise Drogenabhängigkeit, mit ihrem anderen Aussehen, waren einfach so auffällig.
Eigentlich behandelt die Station vor allem wohlhabende Patientinnen. Aber jetzt fast nur schwule Männer.
Sie sahen alle gleich aus, hatten alle die gleichen Frisuren, hatten alle die gleichen Jeans an, hatten alle versucht, den gleichen Körperbau zu haben.
Was Hans hier sieht, davon hat er schon mal gelesen. Ihr erinnert euch, als er im Flugzeug nach Amerika saß, da ist ihm ja dieser Artikel über eine mysteriöse Krankheit bei jungen Männern aufgefallen.
Es gibt manchmal so Dinge, da ist es einfach klar. Und da war auch klar, ich widme mich jetzt dieser Geschichte.
Hans ist ab jetzt einer der ersten Ärzte, die zu dieser neuen Krankheit forschen. Weltweit. Ich bin Philipp Süwert und das ist I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Wir bleiben bei den Leuten, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Peter, der zusammen mit seinem besten Freund Rainer eine Bar betreibt. Sabrina, die mit der markanten Lache, die so gerne Travestie macht. Hans, der junge Arzt, dessen Job in Amerika eine komplett neue Richtung nimmt. Und wir lernen jemand Neues kennen. Stefan, einen jungen Studenten, der wegen AIDS auf einmal sein Leben auf den Kopf stellt. Das ist Folge 2. München under pressure. Was Hans, der Arzt, gerade in New York erlebt, das schwappt in den Medien jetzt auch nach Deutschland rüber. Zum Beispiel im Spiegel vom 31. Mai 1982.
Vielleicht ist das die Lustseuche des 20. Jahrhunderts, nur nicht so harmlos, mutmaßt ein Bakteriologe.
Der diese Zeilen aus dem Spiegel vorliest, das ist Stefan Zippel.
Für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit. Tja. Ja. Furchtbar. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Aber das war halt 82 tatsächlich das Denken der Menschen damals. Also Lustseuche, Strafe Gottes, Geisel Gottes, das haben sie durch die Bahn damals alles gebracht, ja.
In dem Artikel heißt es, dass eine seltene Krankheit Amerikas Homosexuelle heimsucht, dass es die ersten Fälle in Europa gibt und es wird eben auch ein Professor zitiert mit diesem Satz: Für die Homosexuellen hält der Herr immer eine Peitsche bereit.
Es ist absolut brutal, aber es geht nicht bloß um eine Krankheit, sondern es geht tatsächlich um eine moralische Verurteilung, also und zwar eine Aburteilung.
Stefan sitzt gerade im Zug, als er den Spiegelartikel zum ersten Mal liest. Er studiert Psychologie in München und so zweimal pro Woche fährt er mit dem Zug nach Regensburg, zu den Großeltern. auch an diesem warmen Tag im Mai 1982.
Es wurde eine Gruppe homosexuelle Männer praktisch zu Schuldigen gemacht, zu Menschen, die andere anstecken können und die eine Gefahr darstellen.
Stefan kann es nicht fassen.
Also so dieses Menschen sind alleine, Menschen werden zu Aussätzigen gemacht und das ist genau das, was da dann so irgendwie wirkt, ja. Man liest so einen Satz und denkt, es kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein. Für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit.
Und bei dieser Aussage soll es nicht bleiben. Der Artikel, der arbeitet jetzt ziemlich in ihm.
Wie wird es diesen Menschen gehen, wenn die also nur zusätzlich diese Ausgrenzung haben als Infektiöse? Und da war eben einfach von meiner Seite der Impuls, ich möchte da was machen. Ich möchte mich da kundig machen. Was läuft da gerade im Moment ab?
Keine Ahnung, ob ich direkt aktiv geworden wäre wegen einem Artikel im Spiegel. Aber Stefan, der will sich jetzt engagieren. Der wird sein Gefühl schon bald in eine Tat umsetzen. Dabei ist zu dem Zeitpunkt, Anfang 1982, kaum was bekannt über diese neue Krankheit. Forschende sprechen ja gerade von GRID, Gay-Related Immune Deficiency, als würde die Krankheit nur Schwule betreffen. Symptome sind Fieber, Nachtschweiß, das Anschwellen der Lymphknoten und häufig dunkle Tumorknoten auf der Haut, genannt Kaposi-Sarkome. Ende 1982 gibt die CDC, das ist eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, der Krankheit dann einen weniger stigmatisierenden Namen.
Acquired Immune Deficiency Syndrome, or AIDS, started as an exclusively gay disease. This is not a benign disease, nor is it limited to gays, as we are now finding out.
Ob das erworbene Immunschwächesyndrom, wie AIDS etwas mühsam übersetzt wird, auf einen spezifischen Erreger zurückgeht, das sei noch nicht geklärt.
It's mysterious, it's deadly, and it's baffling medical science. Acquired Immune Deficiency Syndrome.
Aber auch der neue Name klärt nicht die vielen Fragen. Vor allem nicht diese eine. Wie verdammt nochmal überträgt sich AIDS eigentlich? Hans Jäger, unser Arzt in New York, stellt sich genau diese Frage. Deswegen geht er an die Krankenbetten des Sloan Kettering Centers.
Man geht hin und sagt, ich bin Dr. Jäger. Sind Sie bereit, mit mir sich über Ihre Situation zu unterhalten?
Hans will mehr herausfinden, sucht nach Mustern.
Ich habe relativ schnell relativ viele Patienten gehabt und ich weiß immer nicht, mit was das zu tun hatte, denn ich hatte natürlich auch einen deutschen Akzent. Das fanden komischerweise viele, viele Patienten diesen deutschen Akzent interessant. Klingt seriöser oder so ähnlich stelle ich mir das vor.
Die Patienten vertrauen ihm. Oft geht es darum, wie es ihnen psychisch geht. Bei einem dieser Gespräche, da trifft Hans auf eine Geschichte, die er bis heute nicht vergessen hat. Da liegt dieser Patient in seinem Bett und der sagt:
Ich habe überlegt, ob ich heute Nacht durch den Central Park gehe.
Durch den Central Park, okay. Erst nach und nach versteht Hans.
Das war damals sehr gefährlich, weil dauernd Leute überfallen und auch getötet wurden.
Und dieser Patient sagt jetzt eben:
Ich habe überlegt, ob ich heute Nacht durch den Central Park gehe, weil ich das mit meiner Erkrankung, mit meinem Schwulsein nicht mehr aushalte und ich hoffe, dass mich einer erschlägt. Und da ich auch keine Möglichkeit habe, eine Pistole oder Tabletten zu besorgen, gehe ich mal durch den Central Park und hoffe, dass mir was passiert.
Für mich klingt das so, als hätte dieser Patient gleich doppelt gelitten. Unter AIDS und Diskriminierung.
Diese Grenzen, wo diese Patienten nicht nur von der Außenwelt sich diskriminiert gefühlt haben, sondern von sich aus dieses Vorurteil, was Menschen gegen Homosexuelle häufig haben, in sich aufgenommen haben und das sozusagen mit dieser Erkrankung sich so verfestigt hat, so das habe ich mir ja selbst zu verschulden, weil ich zu viele sexuelle Kontakte gehabt habe und ich sehe mich jetzt selbst nicht mehr als wertvoll genug, um weiterzuleben. Und bei diesen Patienten und bei nicht wenigen anderen Patienten ist das diese sogenannte internalisierte Homophobie.
Internalisierte Homophobie. Das ist übrigens kein Ding der 80er. Ich kenne das selbst auch, wie viele queere Menschen. Also zum Beispiel fand ich es früher so richtig schlimm, meine Stimme auf Aufnahmen zu hören, weil ich fand, dass die irgendwie schwul klingt. Ich habe dann auch versucht, anders zu sprechen. Und für sowas gibt's viele Beispiele. Frauen, die auf der Straße nicht die Hand ihrer Partnerin halten wollen, weil sie verinnerlicht haben, dass das falsch ist. Oder Typen, die sich auf Dating-Apps als Straight Acting beschreiben. Da stecken Schuldgefühle dahinter. Ich mache mir Vorwürfe, weil ich mich nicht so verhalte wie die anderen. Und Scham. Ich bin mir selbst peinlich. Hans Jäger hört den Männern auf Station zu und hält alles fest. So vergehen Monate. Und trotzdem. Immer noch keine Medikamente, kaum Informationen. Er kann nicht einmal per Test bestimmen, ob der Patient vor ihm wirklich AIDS hat. Und dann läuft sein Stipendium aus. Hans muss zurück nach Hause. Aber was er in New York erlebt hat, das wird wichtig bleiben. Für ihn und seine Patientinnen in München.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Als Hans dann zurück in München ist, da passiert was Großes.
First, the probable cause of AIDS has been found.
Es ist der 23. April 1984. Die amerikanische Gesundheitsministerin Margaret Heckler beruft eine Pressekonferenz ein und verkündet, wir haben den Auslöser von AIDS gefunden.
Variant of a known human cancer virus. Second, not only has the agent been identified, but a new process has been developed to mass produce this virus.
Eine Art Krebsvirus. Heute wissen wir, das ist Quatsch. Aber was stimmt? AIDS wird tatsächlich von einem Virus ausgelöst.
Thirdly, with discovery of both the virus and this new process, we now have a blood test for AIDS.
Margaret Heckler guckt kurz auf ihre Notizen und dann direkt in die Kameras.
With the blood test, we can identify AIDS victims with essentially 100% certainty.
Es gibt jetzt Tests. Dieser Durchbruch macht auch in Deutschland Schlagzeilen.
Bisher war man dieser jüngsten Geißel der Menschheit hilflos gegenübergestanden. Jetzt hat man erstmal nur festgestellt, was denn das körpereigene Immunsystem zusammenbrechen lässt. Es ist ein HTLV genannter Virus, eine Spielart des Krebsvirus. Mindestens 2 Jahre wird es noch dauern, bis ein Impfstoff gegen AIDS auf den Markt kommt.
Das mit dem Impfstoff, das wird sich noch als Irrweg herausstellen. Den hat man bis heute nicht gefunden.
Es gibt immer mehr Anzeichen für die Vermutung, dass diese Immunschwäche nicht mehr allein auf homosexuelle und männliche Drogenabhängige begrenzt bleibt. Das würde dann bedeuten, an AIDS können genauso gut Frauen erkranken und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Krankheit aus ihrem derzeitigen Ghetto ausbricht.
Wenn ihr euch jetzt denkt, was ist denn das für ein Vokabular, geht mir ähnlich. Willkommen zu Medizin aktuell im Bayerischen Rundfunk 1984. Aber zumindest gibt's einen neuen Wissensstand.
Die Krankheit wird wohl irgendwie über Körperflüssigkeiten übertragen, über Samen und Blut.
Das stimmt. Darum ist die neue Devise Safer Drug Use und Safer Sex. Wer sich nicht anstecken will, benutzt jetzt Einwegspritzen und Kondome. Der Absatz von Kondomen steigt ab jetzt und bis in die 90er Jahre jährlich.
Wir müssen dem Speichel jetzt mehr Bedeutung schenken. Das heißt, unter bestimmten Umständen kann die Übertragung auch auf diesem Wege erfolgen.
Das hat sich als falsch herausgestellt. Und sowieso. Auf den Straßen und in den Bars, da kommen diese Infos nur langsam und halbgar an. Oben Männer, die durcheinander reden, sich Blicke zuwerfen, Drinks bestellen. Und unten, im Backstage, da zieht Sabrina sich gerade eine blonde Perücke über. Sabrina, die kennt ihr schon aus Folge 1. Die mit der einmaligen Lache, die am liebsten Travestie macht. So wie an diesem Tag. Sabrina sitzt vorm Spiegel und schminkt sich. Und neben ihr sitzt Veronika, die tritt heute auch auf. Es ist jetzt schon länger her, da hat Veronika mal erzählt, dass sie jetzt diese Krankheit aus Amerika hätte. Aber Sabrina hat damals gar nicht richtig begriffen, was Veronika meint und es seitdem auch wieder verdrängt. Bis heute. Da fällt Sabrina was auf.
Auf einmal hatte sie da, hier, da so einen Fleck und dann da so ein Fleck. Sag ich, was hast denn du da? Was ist denn das? Ja, sagt sie, ich bin jetzt AIDS-krank. Nein, hat's dich erwischt. Oje, Gottes Willen.
Auf Veronikas Haut sieht Sabrina dicke, dunkle Flecken. Sabrina spürt, wie ein Gefühl in ihr aufsteigt.
Das war dann richtig Panik.
Sie kann nicht mehr klar denken.
Die Panik für mich, die hat sie selber auch gemerkt, dass ich jetzt da panisch bin. Das war klar. Also da konnte ich nichts mehr überspielen. Das war für mich dann, oh Gott, hab ich was?
Gemeinsam Backstage sitzen, die Schminkpinsel teilen, reicht das schon, um auch krank zu werden? Statt für Veronika da zu sein, gibt es von Sabrina nur
Blicke. Es waren nur noch Blicke. Das hat sie genau gemerkt. Und ich auch. Ich konnte jetzt nicht hier gehen und sagen, mei, es tut mir leid oder sowas. Nein, es war wirklich, hab ich was? Hab ich jetzt auch? Gucken? Panisch.
Sabrina steht auf und geht.
Gleich aufs Klo, zack, überall. Ich hab nichts. Oh, auf einmal. Oh, mei, ist das jetzt was?
Sie sucht ihren Körper ab, nach diesen Flecken, wie bei Veronika. Es dauert nicht lange, da wird diese Panik in der Community so ein bisschen zum New Normal. Denn in den Clubs heißt es jetzt immer häufiger: Ich bin AIDS-krank. Jemand, dem diese Panik gleich mit voller Wucht entgegenschlagen wird, ist Stefan Zippel, der Student, der diesen Spiegelartikel im Zug gelesen hat. An diesem Tag sucht Stefan nach einem Ort, wo er seinen Ärger in Aktivismus umwandeln kann.
Ich dachte mir, wo sind die? Und es war ein größeres Gebäude und ich glaube, sie waren im zweiten oder im ersten Stock. Ich will zur AIDS-Hilfe. Dann haben sie gesagt, ja, komm rein. Und man hat sich sofort sehr heimisch gefühlt. Du bist willkommen. Also wir freuen uns, dass du da bist.
Der Raum ist gefüllt mit Leuten, die sich in kleinen Gruppen austauschen. Viele Männer, aber nicht nur.
Ich habe eben erfahren, dass es dieses rosa Telefon, also dieses Angebot der Telefonberatung gibt. Und wo ich gesagt habe, na, das könnt ihr doch auch machen.
Weil Stefan Psychologie studiert, denkt er sich, bei der Telefonberatung kann er easy einsteigen. Aber ihm wird ziemlich schnell deutlich gemacht.
Naja, so einfach ist es nicht, hier mitzuarbeiten. Da muss man, wir wollen dich natürlich erstmal kennenlernen. Dann musst du auch erst einmal eine Telefonberatung nebensitzen, damit du einfach weißt, um was geht und wie du das magst.
Die Telefonberatung, da rufen Leute bei der AIDS-Hilfe an, weil sie sich fragen, ob sie vielleicht auch diese neue Krankheit haben. Diese Beratung gibt's auch heute noch. Ich habe da auch mal kurz gearbeitet. Das Ding ist nur, bei mir hat da keiner angerufen. Denn ich war da 2020 und da war gerade eine ganz andere Pandemie. Aber als Stefan da anfängt, da klingelt das Telefon ständig.
Und ich habe mich dann praktisch dazugesetzt, also und habe da dementsprechend dazugehört erst einmal, was für Fragen kommen sind.
Wie schaut es aus? Was gibt's für Symptome? Auf was muss ich achten?
Kann ich mich anstecken, wenn ich aus dem gleichen Glas trinke?
Kann ich mich anstecken, wenn jemand in meinem Haus wohnt, der oder die HIV infiziert ist?
Dadurch, dass wir die gleiche Luft nutzen.
Da ging es einfach ein bisschen zu beruhigen.
Aber beruhigen ist nicht alles.
Es war ein weiteres Telefon mit im Raum.
Ein zweites Telefon mit direkter Leitung zum Notruf.
Denn zu dem Zeitpunkt gab es schon die ersten, die Selbstmorde gemacht haben. Und da war halt einfach der Gedankengang, wenn jemand anruft und er sagt, so ist für mich ist es zu Ende, dass man den einfach wirklich festhält am Telefon und dass man dann einfach praktisch mit den Notdiensten in Kontakt tritt und sagt, wir haben da jemanden, der ist wirklich suizidal, wir brauchen jetzt hier Unterstützung und Hilfe.
Was Hans Jäger, der junge Arzt in Amerika, erlebt, das beginnt also auch in München. Schwule Männer wollen sich das Leben nehmen. So viel zur internalisierten Homophobie. Und die queere Szene hat immer mehr Opfer zu beklagen. Travestiekünstlerin Sabrina zum Beispiel, die merkt, dass ihre Freundin Veronika immer seltener zu den Shows kommt.
Bis dann immer gegangen ist, bis sie dann immer magerer geworden ist, immer dünner. Und auf einmal hat es dann geheißen, sie liegt im Krankenhaus. Irgendwas mit der Lunge hat es geheißen.
Sabrina besucht Veronika nicht.
Die wurden ja alle abgeschottet. Also es hieß, Du darfst nicht vergessen, da ging es dann los, wo alle gesagt haben, ja, durch Handyübertragung, durch Bussi und so weiter. Da wurde die Angst geschürt bei uns. Und dann auf einmal sie ist gestorben.
Was ich besonders brutal finde, diese Angst ist nur eine Frage des Wissens. Mit dem Wissensstand von heute hätte Veronika dann nicht alleine liegen müssen. Es ist 1985 und AIDS endgültig in München angekommen. Die Telefonleitung bei der AIDS-Hilfe brennt. Aktuell gibt es 5000 bekannte Fälle in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte erheblich größer sein. Und es gibt in diesem Jahr 179 registrierte Todesfälle. Diese Zahl, die wird in den nächsten Jahren steigen. Und zwar gewaltig. Wie geht die Community damit um?
Noch mehr Power haben wir gegeben. Wir haben uns nichts verbieten lassen.
Das ist Peter. Den kennt ihr auch schon. Peter, der zusammen mit Rainer das Frisco betreibt, die beliebte Gay-Bar, wo er als Miss Piggy auftritt. Peter, der so casually mit Freddie Mercury abhängt und in New York mit ihm Party gemacht hat. Das ist jetzt 3 Jahre her. Es ist 1985, genauer gesagt der 5. September. Heute haben die Freunde was zu feiern.
Es war der Geburtstag von Freddie Mercury. Alles war abgesperrt, das ganze Stück vom Henderson, weil da stand ja gegenüber die ganzen Wägen von BBC, die ja alles aufgezeichnet haben und so. Da lagen ja oben in der Decke, wurden ja Schienen eingebaut von BBC, wo die Kamera immer mitlief.
Denn an Freddys 39. wird auch ein Musikvideo gedreht, zu einem richtig fetten Hit. Das Musikvideo zu Living on My Own. Drehort, das Old Mrs. Henderson, Freddys Lieblingsbar. Die liegt ganz in der Nähe von Frisco, also auch im Glockenbachviertel.
Du hattest schriftliche Einladung bekommen, eine schöne Einladung zur Birthday Party, Freddie Mercury, mit seiner eigenen Unterschrift und so, und oben dein Name drin. Nur mit dieser Einladung bist du dorthin gekommen.
Peter und Rainer kommen beide in Drag.
Ich habe einen Frack angehabt. Man durfte ja nur schwarz-weiß kommen. Ich habe mich ganz weiß geschminkt, die weiße Perücke, den schwarzen Frack und das Hemd.
Die zwei kämpfen sich durch die Absperrungen und die Leute von der BBC. Und dann?
Alle waren da. Was da losging, für die damalige Zeit abgedreht, abgedroschen, nackte Menschen, Striptease, alles. Halbnackte Männer, das war so crazy, diese Geburtstagsparty.
Und mittendrin Rainer, lang und dünn, und Peter, ein Kopfkleider. Freddy tanzt weiter hinten, in engen Leggings.
Das war das grandioseste Fest, was ich je erlebt habe. So viel Champagner und Kaviar gesoffen und gefressen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Schlecht war mir es. 24 Stunden lang habe ich gespeibt. Der Rainer, der lag 1,5 Tage im Koma. Den konnte ich gar nicht aus seinem Zimmer rausholen.
Vielleicht habt ihr von dieser Getränkerechnung gehört, die versteigert wurde. Freddie Mercury zahlt Drinks für 82.000 Mark. Genau diese Drinks hat Peter am nächsten Tag wieder ausgekotzt. Das Musikvideo zu Living on My Own, das ist heute auf YouTube und hat über 120 Millionen Klicks.
Lass mal laufen, weil du musst so schnell schauen, das glaubst du gar nicht.
Meine Kolleginnen Sarah und Merit haben Peter ihr Smartphone in die Hände gedrückt und da läuft jetzt das Musikvideo.
Jetzt kommt gleich wir. Da sind wir.
3 Minuten 50 aus einer anderen Zeit.
Ich habe ja schon mal gesagt, es war ja die Geburtstagsparty zu seinem 39. Und aber auch zu gleicher Zeit das Abschiedsfest von München. Ich wusste schon, dass er bald weg ist.
Denn kurz nach der Geburtstagsfeier geht Freddie Mercury weg aus München. Ohne Verabschiedung.
Die waren ja dann in Brasilien und überall waren die noch, haben riesen Konzerte gegeben, hat gar keine Zeit mehr gehabt, nach München zu kommen. Und dann kam die Zeit, wo er dann erfahren hat, was eigentlich mit ihm los ist.
Freddy ist jetzt auch krank. Peter telefoniert noch mit ihm, aber sehen werden sich beide nie wieder.
Aber er hat bis zum Schluss eine Stimme gehabt, wo sie gesagt haben, wo holt er diese Luft her, wo holt er diese Stimme her? Was ich mir manchmal überlege, ich sehe das Video, ich habe es ja schon oft gesehen, da denke ich, die Leute, wo ich da drauf erkenne, leben alle nicht mehr. Die leben alle nicht mehr, sind alle tot. An AIDS gestorben oder sonst, alle tot. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Mit Freddy verabschieden sich auch andere. Die queeren Bars in München, die werden jetzt ein bisschen leerer. Und wenn du letzten Samstag diesen einen gut aussehenden Typen am Tresen gesehen hast, vielleicht Blicke mit ihm ausgetauscht oder eine geraucht hast, dann ist er am nächsten Wochenende auf einmal nicht mehr da.
Ich war damals mehr auf dem Friedhof wie zu Hause. Es verging keinen Tag, wo ich nicht zu einer Beerdigung gegangen bin.
Einer versucht, dieses viele Sterben irgendwie aufzufangen. Stefan, der Student, der bei der AIDS-Hilfe am Telefon sitzt. Inzwischen hat Stefan eine neue Aufgabe. Er begleitet AIDS-kranke Menschen beim Sterben.
Es waren ja nicht bloß die direkt Betroffenen, die AIDS-Kranken, es waren ja die Angehörigen, also Freunde, die dann auch mit betreut werden sollten, dass die einfach nicht allein waren.
Stefan ist in der Uniklinik stationiert. Aber für alle da zu sein, die hier im Sterben liegen, das ist inzwischen nicht mehr möglich. Stefan sagt, dafür sterben zu viele Menschen gleichzeitig.
Einfach diese Patienten, die das angenommen haben, was die Gesellschaft so erzählt hat. AIDS ist die Strafe Gottes und du bist verflucht. Und das waren junge Menschen, die waren jünger als du und die einfach im Bett lagen und nur noch praktisch stumm vor sich hingeschaut haben, kein Wort mehr formuliert haben, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Wut.
Und erinnert ihr euch noch an diesen einen Satz, den Stefan damals im Spiegel gelesen hat? Für die Homosexuellen hält der Herr immer eine Peitsche bereit. Diese Schuldzuweisungen, die in Magazinen wie dem Spiegel immer häufiger vorkommen, die entfalten bei Stefan auf Station ihre Wirkung.
Dieses, ich kann nicht mehr reden, ich bin nicht mehr in der Lage, irgendein Wort von mir zu geben.
Also körperlich noch in der Lage, aber mental so fertig gemacht, dass sie dann die letzten Tage gar nicht mehr gesprochen haben.
Ja, also es war tatsächlich ein körperliches Reden wäre möglich gewesen, aber man muss immer bedenken, das sind Menschen, die hier im schönen Bayern katholisch erzogen worden sind, die dann hören von der Kirche, du bist ein Sünder und dann kommt die Diagnose AIDS. Und damit müssen sie sich als schwul outen oder damit werden sie als schwul geoutet. Dann ist dieses, ja, du brauchst dir nicht wundern, wenn du das gemacht hast, dass du dann krank wirst. Und dann hört man eben Geisel Gottes, Strafe Gottes.
Dann kommt noch die Familie dazu.
Unser lieber, braver Sohn, der hat diese Krankheit und dann kommt raus, also der ist schwul. Und dann bleibt dir eigentlich nur noch eins übrig, der Rückzug.
Da liegen also reihenweise Männer in Krankenbetten, die schweigen.
Die sind mit diesem Gefühl des Sünders wirklich gestorben.
Stefan versucht, diese Gefühle aufzufangen, aber das gelingt nicht immer. Und eine Sache erschwert seine Arbeit zusätzlich.
Wir haben ja damals noch nicht die Ehe für alle gehabt. Der Partner, der hatte keine Rechte gegenüber den Eltern. Die Eltern haben dann bestimmt, was da abläuft. Du kommst hier in dieses Krankenhaus nicht rein und wir wollen dich auch auf keinen Fall bei der Beerdigung sehen.
Dein Partner liegt im Sterben und du darfst nicht zu ihm. Bei dieser Vorstellung zieht sich alles in mir zusammen.
Es gab einen Fall, der mir wirklich sehr, sehr bewegt hat. Das war jemand, der war genauso alt wie ich. Der kam mit seinem Partner, beide waren HIV-infiziert.
Ich nenne die beiden Mark und Oliver. Oliver wird bald sterben.
Und dann eben zu erleben, aha, da ist tatsächlich eine Familie im Hintergrund, die den Partner wirklich nicht mehr am Krankenbett haben wollen.
Stefan bemerkt das. Er weiß, dass es nur eine Lösung gibt. Er sagt zu Oliver, der bald stirbt,
Sie müssen ganz klar mit dem Notar besprechen, was darf die Familie, was darf Ihr Freund. Es geht jetzt um den Menschen, der Ihnen am meisten bedeutet, Ihren Partner. Wenn Sie das nicht bestimmen, er kann es nicht bestimmen, Sie müssen es bestimmen.
Das ist ganz schön viel, was Stefan da verlangt, weil Oliver hat kaum noch die Kraft. Aber er macht das.
Wo er dann im Nachhinein, also dann so sagte, das war zwar an sich anstrengend, aber es hat sich für mich gelohnt, weil halt klar war für die Ärzte, das ist der Partner und dieser Partner hat auch sämtliche Rechte eines Ehepartners. Also die Eltern haben hier nichts verloren. Die dürfen sich nicht einmischen und er ist der Erbe.
Dann ist der Moment da. Es dauert jetzt nicht mehr lange. Stefan lässt Oliver und Mark alleine.
Es war einfach dieses, beide sind in diesem Zimmer und können voneinander Abschied nehmen. Beide konnten das machen, was für sie wichtig ist. Das Schlimmste ist immer einfach, wenn Menschen in vollkommener Verzweiflung sterben.
Peter sitzt im Auto. Neben ihm Rainer. Die Stimmung in München ist jetzt anders. Freddy ist weg und immer mehr Leute infizieren sich. Rainer sagt zu Peter:
Wir fahren jetzt mal ein paar Tage nach Kitzbühel zum Ausruhen. Ein bisschen relaxen, ob ich mitfahre für 2-3 Tage. Dann sage ich, ja, ich kann ja das Wochenende mitfahren.
Deswegen sitzen beide jetzt im Auto. Mal die Pause-Taste drücken. Dann kommen sie in Kitzbühel an.
Wir haben so Spaziergänge gemacht in der frischen Luft, er hat die Natur so genossen und er wollte auch abends nicht zum Essen gehen. Ich habe dann immer ein bisschen was gekocht und so. Und da ging es ihm in Kitzbühel nach dem zweiten Tag schon schlecht. Er hat Kopfweh gehabt immer und er wollte nichts machen und so. Und dann hat er montags zu mir dann gesagt, ich soll doch bitte wieder nach München fahren. Er bleibt noch 2-3 Tage. Ich soll mich ums Geschäft kümmern. Das habe ich auch dann gemacht. Ich bin dann mit dem Zug zurückgefahren.
Irgendwas stimmt da nicht. Aber wie immer vertraut Peter ihm und macht, was er sagt. Peter fährt also nach München, schmeißt die Bar. Abends klingelt dann das Telefon. Rainer.
Ich soll doch bei meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt in rechts der Isar einen Termin für ihn holen. Er muss unbedingt nachschauen lassen.
Auf einmal ist sie da. Eine Vorahnung in Peters Kopf. Aber er sagt nichts. Hört wieder auf seinen Freund. Macht den Termin.
Und dann haben sie es festgestellt bei ihm, dass er einen Gehirntumor schon hatte und durfte auch gar nicht mehr nach Hause.
Ein Gehirntumor. Und dann wird klar, was den Tumor ausgelöst hat. Und was Peter eh schon tief in sich drinnen gespürt hat. Rainer hat AIDS. Das war die zweite Folge von I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Ich bin Philipp Süwert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir widmen I Will Survive den Überlebenden und den Opfern der AIDS-Krise. Danke an alle, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Wenn ihr Fragen habt zu HIV und AIDS, könnt ihr euch jederzeit an die Deutsche AIDS-Hilfe oder an die AIDS-Hilfe in eurer Region wenden. Die Kontaktdaten von dieser und anderen Beratungsstellen und weiterführende Infos haben wir euch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, nächsten Dienstag gibt es hier die nächste Folge von I Will Survive. Oder jetzt schon alle Folgen in der ARD-Audiothek. I Will Survive ist ein Podcast von Niklas Eckert, Sarah Fischbacher, Merit Reh, Judith Rubatscher und mir. Produziert wird der Podcast vom BR Story Team. Autor dieser Folge bin ich, Philipp Süwert. Grafikdesign Julia Bochnik und Hanna Wiesner. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Martin Heindl. Redaktion Till Ottlitz. Wir bedanken uns bei Klaus Uhrig, Nico Brugger und Clemens Finzer, die dieses Projekt möglich gemacht haben.
I Will Survive ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Born to be
wild. Heute im Texte Born to be Wild von Jack Unterweg.
Hallo, ich bin Malte Herbig und ich habe den Podcast Jack, Gier frisst Schönheiten gemacht.
Sie haben zwei der gefundenen Opfer persönlich gekannt, die eigentlich auf dem Standplatz ihrem Mörder in die Hände gefallen ist.
Jack Unterweger war ein brutaler Frauenmörder, der lebenslänglich bekam, aber im Gefängnis dann zum gefeierten Schriftsteller wurde. Und während Unterweger im Rampenlicht stand und Lesungen aus seinen Büchern veranstaltete und seine Theaterstücke aufführen ließ, verloren 11 Frauen ihr Leben.
Ich bin in Kärnten aufgewachsen, wo dieser braundumpfe Sumpf ja bis heute besteht und das eigentlich dort schon sowas wie eine Ausgeburt der Hölle.
Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig.
In der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.